Herr, wir erheben dich, wir preisen dich, Herr. Du bist unser Retter, du bist unser Erlöser. Herr, du bist unser König. Und wir sehen es als ein Vorrecht, dir dienen zu dürfen, Herr. Denn du bist gut, Herr. Du hast uns deine Gnade gezeigt, deine Barmherzigkeit durch deinen Sohn Jesus. Herr, ich preise dich, ich preise dich. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, lass das Wort heute Morgen in die Herzen fallen. Lass es auf guten Boden fallen. Herr, dass dein Wort Frucht bringt. Denn es steht geschrieben, dass dein Wort nicht leer zurückkommen wird, Herr. Und lass uns Ohren haben, die hören. Lass uns Augen haben, die sehen. Und dass wir ein Herz haben, das versteht. Und dass wir tun, was wir gehört haben, Herr. Halleluja. In Jesu mächtigem Namen. Amen. Halleluja. Preist dem Herrn. Dürft euch setzen. Halleluja. Diejenigen, die am ersten Sonntag dieses Jahres hier gewesen sind, die wissen, was für eine Botschaft gepredigt wurde. Ich hoffe es mindestens. Und zwar, es ging darum, der Auftrag von dieser Gemeinde für dieses Jahr. Halleluja. Und ich bin so begeistert eigentlich, dass der Herr so gnädig ist. Denn er sagt uns, er gibt uns den Auftrag und er gibt uns Zeit, er gibt uns Gnade, dass wir ihn erfüllen können und er befähigt uns dazu. Und wenn du zu dieser Gemeinde gehörst und du hast diese Botschaft nicht gehört, du bist nicht hier gewesen, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, nimm die CD, hör sie dir an, das ist sehr wichtig für dieses Jahr, was der Herr uns aufgetragen hat als Gemeinde. Aber wir wissen, die Gemeinde besteht nicht aus diesem Gebäude, sondern die Gemeinde sind wir. Du und ich. Amen. Du bist die Gemeinde, ich bin die Gemeinde. Halleluja. Denn Gemeinde heißt nichts anderes als Versammlung. Okay, falls du das nicht gewusst hast, Gemeinde heißt Versammlung. Und wir versammeln uns, um das Wort Gottes zu hören. Wir versammeln uns, um den Herrn zu preisen. Halleluja. Diese Botschaft heute Morgen widme ich an vier Arten von Menschen. Und zwar, die erste Kategorie ist vielleicht, das darf man nicht negativ verstehen, aber die erste Art von Menschen soll für diejenigen sein, die erst von neulich ihr Leben Jesus gegeben haben. Du bist hast dein Leben erst seit kurzem Jesus hingegeben. Und diese Botschaft, mit dieser Botschaft möchte ich dir zeigen, aus was besteht ein Lebensstil eines Christen? Und zwar eines echten, wahren Christen. Wir werden sehen, es unterscheidet sich sehr, sehr fest von dem, was wir draußen hören, weil in der Schweiz, da nennt sich beinahe jeder ein Christ aus seinem religiösen Hintergrund. Aber die Bibel hat da eine ganz, ganz andere Sicht. Und Jesus selbst, der ja das Wort Gottes ist, erklärt uns in seinem Wort, was bedeutet es, ein echter, wahrer Christ zu sein. Na, damit du einen Überblick davon erhältst und damit du angespornt bist, wirklich ein Jünger Jesu zu werden. Denn ihr wisst, die Botschaft, die Pastor Werni am ersten Sonntag in diesem Jahr gebracht hat, ging ja darum, dass wir Menschen zu Jesus führen, wir bringen sie in die Gemeinde und dann sollen sie Jünger Jesu werden. Jesus hat gesagt, wir sollen die Menschennationen zu Jüngern machen. Und ich möchte dir zeigen heute Morgen, wie das aussieht. Was macht ein Jünger Jesu? Wie lebt der? Dann die zweite Kategorie von Menschen, das ist so für die sogenannten alten Hasen. Und das sind diejenigen Menschen, die bereits lange im Glauben sind. Preis dem Herrn, ich darf mich auch dazu zählen als ein Vorrecht. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Aber diese Botschaft soll dich heute anspornen, dass du dein Leben als ein Christ erneuerst. Dass du angespornt bist, dich in gewissen Dingen zu erneuern, zu sagen, okay, das will ich frisch anpacken, das will ich mit noch mehr Hingabe tun. Dann ist es auch für Menschen, die Jesus Christus noch nicht als ihren Herrn und Erlöser kennen. Du bist noch nicht Teil der Familie Gottes, du gehörst noch nicht zum Reich Gottes. Diese Botschaft soll dir heute Morgen zeigen, wie das Leben eines echten Christen aussieht. Denn eben, wie ich bereits gesagt habe, nicht jeder, der sich Christ nennt, ist ein wahrer Christ. Und es muss einen Unterschied geben. Amen. Halleluja. Und dann ist es auch für die Kinder. Heute zusammen. Halleluja, und deshalb habe ich da euch etwas vorbereitet. Ihr könnt da das ausmalen und dann in diese Kästchen könnt ihr diese Dinge reinschreiben, die wir heute miteinander anschauen werden. Ist gut. Also, weil ich weiß, ihr versteht auch Hochdeutsch. Ich bin nicht so hoch heute, ich stehe immer noch auf dem Boden. Also, so hoch wird das Deutsch nicht sein. Halleluja. Diese Botschaft, es geht darum, die Grundlage des christlichen Lebens, die Grundlage, oder man könnte auch das ein Fundament nennen, die Fundamente. Man könnte auch sagen, wie sieht das praktische Leben eines Christen aus? Oder wie lebt ein echter, starker Christ? Gib dem Titel, der Botschaft den Titel, den du möchtest, aber um das geht es. Und diese Botschaft heute wird herausfordernd sein. Und zwar wirklich herausfordernd. Aber ich möchte, dass ihr und wir es positiv sehen. Weshalb? Denn überleg einmal, ohne Herausforderung im Leben bleibt man dumm. Man lernt nicht in der Schule. Wenn du nicht herausgefordert bist, dass nächste Woche eine Prüfung stattfindet, dann wirst du nicht lernen für die Prüfung. Stimmt's? Bei mir war das so. Man musste mir sagen, es gibt eine Prüfung und dann habe ich gelernt. Also Herausforderung ist gut. Ohne Herausforderung im Leben wird man nicht erwachsen. Die Lehre beginnt, du musst dich in der Arbeitswelt behaupten. Ja, das wissen die einen und die anderen. Eine Ehe schließen, das ist Verantwortung, das ist Herausforderung. Eine Familie, Kinder aufziehen, die Miete bezahlen und so weiter. Arbeiten gehen, man muss Rechenschaft ablegen. Das sind Herausforderungen im Leben und die sind für uns normal. Deshalb schau es auch so an heute Morgen. Die Herausforderung, wenn Gottes Wort uns herausfordert, es dient uns immer zum Besten. Denn Gott ist gut, er will dich und mich segnen und bereichern. Halleluja. Ohne Herausforderung werden wir keinen Ansporn zur Veränderung haben. Wenn wir immer, böse gesagt, gestreichelt und in Watte gepackt werden, dann werden wir uns nie verändern. Lass es ein Ansporn sein zur Veränderung. Halleluja. Nun, das Leben als ein Christ ist wie ein Stuhl, der vier Beine hat. Okay? Genau so, solch ein Stuhl, auf dem du sitzt heute. Stell dir das vor, du sitzt auf diesem Stuhl und das repräsentiert ein Leben eines Christen. Und diese vier Beine sind das Gebet. Da gibt es verschiedene Arten von Gebet. Da gibt es Danksagung, wir bringen unsere Bitten vor Gott, das Flehen, Fürbitte für andere Menschen, wir kämpfen im Gebet, den geistlichen Kampf, wir fasten, das Gebet in anderen Sprachen, in Zungen, da gibt es verschiedene Dinge. Aber das Gebet ist ein Bein. Das nächste Bein ist die Gemeinschaft mit dem Wort Gottes. Du liest in der Bibel. Du hast Gemeinschaft mit Gott durch sein Wort. Du studierst sein Wort. Du lässt zu, dass Gott zu dir spricht durch die Bibel, durch sein Wort. Das dritte Bein ist, ich nenne es, der Gemeindebesuch. So das, was wir heute Morgen tun. Wir kommen in die Gemeinde. In diesem Gemeindebesuch sind verschiedene Dinge enthalten. Zum einen der Lobpreis, die Anbetung. Aber dann auch das Hören des Wortes Gottes, das, was wir jetzt gerade tun. Und das Geben. Wir geben unseren Zehnten, wir geben unsere Gaben dem Herrn. Dann auch noch die Gemeinschaft mit den Geschwistern. Das ist eigentlich darin enthalten, dass wir in die Gemeinde kommen. Und das letzte Bein, das vierte, ist das Zeugnis geben. Halleluja. Diese vier Dinge. Also ich muss noch sagen, das Zeugnis geben bedeutet, anderen Menschen von Jesus Christus zu erzählen, was er in deinem Leben getan hat, was er für dich bedeutet, was er auch für deinen Nächsten tun kann und möchte. Und diese vier Beine, diese Grundlagen, wir müssen es verstehen, sie bilden keine Religion. Denn die Bibel, Jesus Christus hat niemals von einer Religion gesprochen, er hat niemals eine Religion gegründet. Und es ist schade, aber leider wahr, dass heutzutage eben durch auch von der Bibel, vom Glauben an das Wort Gottes, an den Gott von Abraham, Isaac und Jakob und seinem Sohn Jesus Christus Menschen eine Religion gemacht haben oder sogar verschiedene, oder? Aber das Wort Gottes ist lebendig. Der Glaube an Jesus Christus muss lebendig sein. Wisst ihr, wenn Menschen den Glauben von Jesus Christus nehmen und ihn verstaatlichen und eine Organisation daraus machen, so wie es nicht im Wort Gottes geschrieben steht, dann zieht sich der Geist Gottes zurück. Was zurückbleibt, ist ein lebloses Gebilde. Und Menschen versuchen dann, auf religiöse Art und Weise Gott zu gefallen. Sie beten, aber sie beten nicht aus einer Beziehung zu Gott, sondern sie beten aus einer religiösen Pflicht. Sie lesen die Bibel, aber sie verstehen nicht, was sie lesen, weil sie sind nicht von Neuem geboren. Sie haben den Geist Gottes nicht in sich. Für sie ist das dummes Zeug. So sagt es die Bibel. Sie kommen gehen in die Kirche oder sonst irgendwo, aber für sie ist das alles, da vorne läuft der Film, aber was ist mit mir? Sie fühlen sich isoliert, es hat kein Leben in sich. Und von anderen Menschen davon zu erzählen, das tun sie sowieso nicht, denn der Glaube ist schließlich eine Privatsache, oder? Und das mindestens in der Schweiz. Der Glaube, das ist mein Augapfel, taste den nicht an, oder? Wenn dann mein Haus unter Wasser steht, dann können wir wieder darüber reden, okay? Wenn ich dann am fadenen Seil hange oder am Faden hange mit meinem Leben, dann reden wir wieder darüber, aber vorher nicht. Ich bin noch jung, ich muss das Leben noch genießen und so. Aber das Wort Gottes ist keine Religion, sondern der Glaube an Jesus Christus muss lebendig sein. Das Evangelium muss erfahrbar sein, weil sonst unterscheidet es sich nicht von den Religionen. Wisst ihr, Martin Luther, oder ich sage jetzt mal, der Protestantismus ist so lange gut, solange er zurück zur Wahrheit drängt. Soll ich das erklären? Martin Luther entdeckte etwas im Wort Gottes. Er entdeckte, dass wir nicht aus Werken gerettet werden, sondern aus Glauben. Und für das wurde er verfolgt. Ihr habt das ja in der Schule, wir nehmen das ja durch in der Schule. Für das wurde er verfolgt, er wurde geächtet, all diese Dinge. Die Kirche hasste diesen Mann. Aber es war nicht die Kirche, wisst ihr, sondern es war Satan dahinter. Denn es ist die Absicht des Teufels, dich und jeden Menschen entweder in Religion zu halten oder sonst in der Welt. Nur damit du nicht das Wort Gottes erkennst, nur damit du nicht Jesus Christus persönlich in deinem Leben erfährst und erlebst. Doch Martin Luther entdeckte das und er drang, er kämpfte um diese Wahrheit. Und wir wissen, das war das Werk des Heiligen Geistes. Seit Martin Luther haben verschiedene Bewegungen die Gemeinde zurückgeführt zum Wort Gottes. Wir haben Bewegungen, wir haben eine Pfingstbewegung, wir haben eine methodistische Bewegung, wir haben Baptistenbewegung, wir haben die Wiedertäufer, wir haben alles Mögliche. Das waren alles Protestanten, die haben gesagt, aber so steht es in der Bibel und weshalb tun wir es nicht so? Solange ein Protestantismus das Ziel hat, wo ist die Wahrheit? Im Wort Gottes, dahin steuern wir, ist er gut. Doch wenn er aufhört und stehen bleibt, dann wird er genau wie eine andere Religion. Und leider sehen wir das auch in unserem Land heutzutage. Die reformierte Kirche und die Staatskirche ist nicht fortgefahren, sondern sie blieb irgendwo stehen. Okay? Einfach, ich möchte, dass ihr den Unterschied klar seht. Die Gemeinde des Herrn Jesus Christus muss lebendig sein. Halleluja. Und deshalb diese vier Grundlagen, das Gebet, das Lesen im Wort Gottes, der Besuch zur Gemeinde und das Zeugnis geben, sind keine Totenwerke, sollen es nicht sein, sondern es sind heilige Werke. Okay? Schreibt euch das auf, Kinder. Die vier Kästchen sind eben diese vier Dinge, die ich gesagt habe. Und schreibt dazu noch heilige Werke. Und was heilige Werke sind, das werden euch eure Eltern dann zu Hause erklären. Halleluja. Ja. Und all diese Grundlagen beruhen in erster Linie auf Praxis. Das sieht man ja, wenn man wenn man das sich überlegt oder wenn ich das Wort Gottes lese, das muss man tun. Wenn ich bete, das tue ich. Wenn ich in die Gemeinde komme, dann komme ich. Wenn ich Zeugnis gebe, dann gebe ich. Das ist Praxis. Vollkommene Praxis. Diese Werke erretten dich nicht. Viele Menschen denken auch, wenn ich in die Kirche gehe, wenn ich bete, wenn ich die Bibel lese, dann wird mich Gott schon annehmen. Nein, das ist eben, was Martin Luther entdeckte vor 1500 Jahren. Nein, 1000. Ich war ja weniger als 1000. Okay, ich bin nicht so im Zurückrechnen. Vorwärts rechnen kann ich besser als rückwärts. Also, ihr wisst wann. Nach Christus, 1500, 600 wahrscheinlich, irgendwie so. Das hat Martin Luther entdeckt. Doch, durch diese heiligen Werke, ich nenne sie heilige Werke, weil alles, was Gott tut, alles, was Jesus getan hat, alles, was uns mit Gott verbindet, ist heilig. Heilig bedeutet nicht einen heiligen Schein haben, sondern heilig bedeutet, ich habe ein Buch, ich habe, stellt euch vor, da ist ein Stapel vieler Bücher. Aber hier habe ich ein Buch. Das ist speziell. Das Buch ist heilig. Es ist getrennt von den anderen Dingen. Es steht über dem Gewöhnlichen. Es ist speziell. Das bedeutet heilig. Und nicht irgendwie sowas Komisches. Denn die Bibel sagt, wenn du ein Christ bist, ein echter Christ, wiedergeboren, dann bist du auch ein Heiliger. Du bist heilig. Und nicht von irgendjemandem gesprochen, sondern Gott spricht dich heilig. Die Bibel selbst, Jesus sagt, die Bibel sagt uns, ihr seid Heilige, wenn ihr in Christus Jesus seid. Und deshalb, wenn wir diese Werke tun, durch diese Werke werden wir nicht gerettet, aber wenn wir errettet sind und diese Werke tun, durch das können wir im Glauben wachsen. Es braucht es, damit du im Glauben wachsen kannst, damit du stark werden kannst als ein Christ, der wirklich reif ist, stark ist und der einen Einfluss, einen positiven Einfluss ausübt auf seine Mitmenschen. Wisst ihr, die Welt heute sucht nach Menschen, die einen Einfluss, einen positiven Einfluss ausüben können. Und habt ihr gewusst, dass es eine Tatsache ist, dass die Welt gerne mit solchen Christen zusammenarbeitet, die echte Christen sind? Ich kann da aus eigener Erfahrung reden, nicht wegen mir, sondern es ist wegen dem Werk des Heiligen Geistes in meinem Herz, in meinem Leben. Aber die Menschen sehen sehr schnell, bist du ein echter Christ? Lebst du, was du sagst? Oder lebst du nicht, was du sagst? Oder sagst du gar nicht, was du lebst? Also versteht ihr, es gibt alles. Aber das ist das Ziel, damit du ein Jünger von Jesus Christus werden kannst. Verstehst du, wenn du sehen willst, dass Kranke geheilt werden, wenn du ihnen die Hände auflegst. Wenn du sehen willst, dass Dämonen von Menschen ausfahren, wenn du diesen unreinen Geistern gebietest. Wenn du sehen willst, dass Menschen zu Jesus finden. Wenn du sehen willst, dass Menschen hungrig werden im Freiamt, in der Schweiz. Dann sind diese vier Dinge unerlässlich. Wir können nicht ohne diese Dinge ein Leben führen, das einen Unterschied in der Welt ausmacht. Geht nicht. Deshalb haben wir diese Werke, die wir tun sollen. Aber es ist kein Gesetz. Okay? Das muss auch ganz klar sein, denn wir sind im Neuen Testament durch Jesus Christus, wir sind nicht unter einem Gesetz. Ich erkläre es gleich. Das Volk Israel im Alten Testament bekam das Gesetz von Mose. Gott gab dem Volk das Gesetz und das bedeutete, du musst es tun. Wenn du es nicht tust, dann wirst du bestraft. Klar, das Gesetz war gut. Aber sie mussten es, sie waren gebunden an das Gesetz. Es war einfach so wie, nimm das Schweizer Gesetz. Wenn du schneller als 50 fährst im Dorf, dann wirst du gebüßt. Es ist ein Gesetz. Du musst 50 fahren. Du darfst keine Bank überfallen. Sonst wirst du bestraft. Du darfst ja, man darf viele Dinge nicht. Ein Gesetz. Du musst pünktlich zur Arbeit kommen. Je nachdem ist das sogar ein Firmengesetz und sonst wirst du gleich entlassen. Du musst deine Hausaufgaben machen. Du musst diese Dinge, oder? Aber diese Werke sind kein Gesetz. Okay, Gott wird dich nicht schlagen, Gott wird dich nicht eins über den Kopf hauen, wenn du etwas nicht tust oder etwas vernachlässigst. Also da sollen keine Schuldgefühle hochkommen. Doch, es sind Prinzipien. Wisst ihr, ich muss nicht in die Gemeinde kommen, ich muss nicht beten, ich muss überhaupt nicht die Bibel lesen und ich muss schon gar nicht Zeugnis geben anderen Menschen. Aber, und darauf werde ich am Schluss noch kommen, die Segnungen des Herrn, ja gut, oder die kommen dann auch nicht. Nur weil wir gläubig sind, nur weil wir Christen sind und errettet sind, heißt das nicht, dass wir im Schlaraffenland sind und alles fällt auf uns. Gott wird dich nicht einfach so heilen. Gott wird dich nicht einfach so erretten. Gott wird dich nicht einfach so verändern. Gott wird dich nicht einfach so gebrauchen. Du hast einen Teil, aber es ist freiwillig. Versteht ihr? Das müssen wir gut verstehen, diesen Unterschied. Gott sagt nicht, ich will, dass du das jetzt tust. Gott sagt, ich will, dass du es aus freiem Willen tust. Wenn du es nicht tun willst, okay, die Konsequenzen, du entscheidest. Es liegt bei dir. Lasst uns kurz anschauen, was diese vier Beine auf diesem Stuhl, den du sitzt, stell dir das so vor, was sie bedeuten und weshalb sie wichtig sind. Im 1. Thessaloniker 5, Vers 17, Kinder, ihr könnt diese Bibelstelle aufschreiben, in das Kästchen rein zu einem Stuhlbein. 1. Thessaloniker 5, Vers 17, das sind zwei Worte in diesem Vers. Der Apostel Paulus sagt uns, betet unablässig. Ein kurzer Satz. Unablässig, was bedeutet das? Das bedeutet so viel wie immer. Ohne Unterbruch. Wie man das genau verstehen soll, darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Und das ist auch der einzige Vers, den ich jetzt zu diesem Bereich lese. Aber im ganzen Bibel, wir sehen es, dass das Gebet unerlässlich ist. Jesus Christus selbst sagt, ein Gleichnis dafür, dass wir alle Zeit beten und nicht aufgeben sollen. Nun, beim Gebet ist es so, schwimmen kannst du nur lernen, wenn du ins Wasser steigst. Ich habe noch nie jemanden gesehen, selbst bei mir nicht, dass man auf dem Trockenen übt und du kannst schon kraulen und tauchen. Also vor allem das Tauchen wird schwierig und auch den Köpfler üben wird sehr schwierig. Auf dem Trockenen, das kann man nur im Wasser. Du musst rein. Und genauso ist es mit dem Beten. Beten ist eine absolute Praxis. Du wirst nichts lernen übers Gebet, wenn du nicht anfängst. Wenn du mir sagst, ich kann nicht beten, dann sage ich dir, fang an. Ja, wie? Fang einfach an. Wie beten wir? Ja, beten ist etwas, eine Möglichkeit, eine unerschöpfte Möglichkeit, mit Gott in Verbindung zu treten. Und wisst ihr was? Ich kann dich beruhigen. Wir werden das ganze Leben lernen, wie wir beten. Das ist nicht etwas, das du mal sagen kannst, ein Diplom an die Wand hängen, Gebetsmeister, dritte Klasse, zweite Sektion oder weiß ich was, Thema dieses. Nein, beten, das lernen wir unser ganzes Leben lang. Aber Beten ist diese Möglichkeit, die Gott den Menschen gegeben hat, mit ihm in Verbindung zu treten. Und bevor wir nicht selbst anfangen zu beten, macht es keinen Sinn, darüber zu sprechen. Weshalb ist es wichtig, dass wir Danksagung darbringen? Weshalb, dass wir Fürbitte tun? Weshalb, dass wir fasten sollen? Weshalb, dass wir das Wort Gottes bekennen sollen? Weshalb, dass wir unsere Flehen vor ihm bringen sollen, wenn wir das ja nicht tun? Wenn du das nämlich tust, dann wirst du automatisch dich fragen, ja, wie tue ich jetzt das und das? Und dann macht es Sinn. Dann wirst du nämlich hungrig sein nach der Antwort. Sag, hey, ich habe da ein Problem, wie bete ich jetzt dafür? Wie tue ich das? Zuerst muss man einfach darin anfangen zu beten. Und auch für dich, wenn du schon lange gläubig bist, ich möchte dich ermutigen, erneuere dein Gebetsleben. Denke darüber nach. Bete ich genug? Bete ich so, dass ich ständig die Gegenwart Gottes um mich habe. Wisst ihr, unsere geistliche Natur, unser neuer Mensch, wenn wir von neuem geboren sind, der wird gestärkt durch die Gemeinschaft mit Gott. Also wenn du von neuem geboren worden bist, du bist im Wasser getauft, du bist erfüllt mit dem Heiligen Geist, dein neuer Mensch, deine neue Schöpfung, es wird nur dann gestärkt, wenn sie in der Gegenwart Gottes ist. Deine alte Natur, dein Fleisch, dein Körper, deine Seele werden wo gestärkt? In der Welt. Und zwar im normalen Leben in der Welt. Weil wir leben in einem materialistischen, weiß ich was, Realität, oder? Wir können Dinge anfassen. Wir leben und unsere Sinne, unsere fünf Sinne werden durch das, was wir sehen, angesprochen, oder? Alles kommt auf deine Seele, alles kommt auf deinen Körper. So, deine Seele, dein Körper, deine alte Natur wird gestärkt durch das Leben in der Welt. Deshalb müssen wir uns immer wieder Zeit nehmen, unseren Geist zu stärken. Und das können wir nur durch Gebet und dann durch das Wort Gottes. Überlege dir, lebe ich so, dass meine Batterie nie leer ist? Unser Geist gleicht einem Akku. Ihr wisst, was ein Akku ist. Ein Akku ist eine Batterie, die man wieder aufladen kann. Und wenn wir in der Gegenwart des Herrn sind, dann laden wir uns auf. Energie, Kraft, Halleluja. Und du bist richtig motiviert, du bist mutig, du bist kühn, du bist begeistert. Du sagst, genau das und das werde ich tun. Dem werde ich von Jesus erzählen. Zu diesem Kranken gehe ich, dem lege ich die Hände auf. Der wird geheilt werden. Da gibt es einen unreinen Geist, den treiben wir aus. Oder du bist voll Feuer. Und dann, sobald du fertig bist, du gehst deinem normalen Alltag nach, fängt der Akku an, sich automatisch zu entladen. Weil Energie zehrt, überall. Und dein Geist versucht, oder, die Herrschaft über deinem Körper und deiner Seele zu behalten. Wir müssen so leben, dass unser Akku nie leer ist. Dass wir immer sagen können, er ist voll, ich gehe immer wieder. Ich verbringe immer wieder Zeit im Gebet zu Gott. Okay? Das ist ganz wichtig. Und ich möchte dich einfach anspornen. Überleg dir, wie sieht mein Gebetsleben aus? Muss ich etwas erneuern? Muss ich überhaupt mal anfangen, ernsthaft das zu tun? Wenn du noch nicht gerettet bist, das heißt, wenn du noch nicht Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast, dann ist das einzige Gebet, das Gott von solch einem Menschen erhört, ist, wenn wir unsere Sünden vor ihm bekennen. Und wenn wir zu ihm rufen und sagen, Herr, ich brauche dich, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Das ist das einzige Gebet eigentlich, weil die Sünden, die wir in unserem Leben haben, bewirken, dass Gott sein Angesicht wegwendet, denn Gott kann nicht sich mit Sünde beschäftigen. Aber wenn du ausrufst, wenn du rufst zu Jesus und sagst, Jesus, vergib mir meine Sünden, mache mein Leben neu, verändere mich, ich will dir gehören, ich will, dass du mein Retter bist, mein Herr, mein Erlöser, dann greift Gott ein, dann wirst du erleben, was Jesus sagt, dass du von neuem geboren wirst. Jesus Christus nimmt dich auf, aber nur durch ihn. Deshalb ist es auch, viele religiöse Menschen beten. Ihr habt sicher schon dieses Beispiel gehört. Ja, weißt du, also zum Beispiel im Militär erlebe ich das oft, wenn ich da mit Kollegen mich unterhalte. Ja, weißt du, meine Großmutter hat auch geglaubt, sie war auch sehr gläubig, sie hat viel gebetet, aber bla bla bla, das und das Schlimmes ist ihr widerfahren, sie starb an Krebs, aber sie war sehr gläubig. Dann denke ich, ja, Moment mal, wie definierst du gläubig? Versteht ihr? Denn Menschen, die aus religiöser Praxis zu Gott beten, Gott kann diese Gebete nicht beantworten. Nur wenn wir in Jesus Christus sind, dann kannst du, dann hast du das rote Telefon zu Gott. Ist das nicht wunderbar? Stell dir vor, denn Jesus hat gesagt, ich bin immer bei euch und ich werde euch niemals verlassen. Jesus ist da, wohin du gehst, sofern du in ihm bist. Halleluja. Gehen wir weiter, das Wort Gottes, das zweite Bein. Mir ist ein super Beispiel eingefallen dazu. Frag dich mal selbst, weshalb, also vor allem die Frauen unter uns, weshalb vertraust du einem Kochbuch? Frag dich mal. Es gibt auch, wir haben natürlich schon ein paar Männer, die fleißig, eifrig und sehr gut kochen. Halleluja, ich kann das auch bezeugen. Ich mag mein Essen auch, das ich mir zubereite. Ich befinde mich noch in den Anfangsstadien, aber weißt du, ich habe keine hohen Ansprüche und wenn man liebt zu essen, dann muss es, ja, Halleluja. Aber eben, weshalb vertrauen wir einem Kochbuch? Ja, weil es gut, ja, warum hat es, wer sagt mir, dass das, was darin steht, gut ist? Es könnte ja gerade so gut vergiftet sein oder, bleh. Wir glauben, dass der es geschrieben hat, weiß, um was es geht. Das stimmt. Eine andere Antwort aus Erfahrung. Vertrauen. Alle anderen kochen aus diesem Kochbuch auch. Ja, warum ich da nicht? Ihr kennt den Tipptopf. Oder das Kochschulbuch A1. Aber ich sage euch, ich mache da keinen Witz, das ist mein Kochbuch zu Hause. Ich bin froh darum. Ich brauche es nicht sehr oft, aber wenn ich es brauche, dann greife ich zu diesem Kochbuch. Aber warum nehme ich das? Weil man hat es mir in der Schule gegeben und wir haben daraus gekocht. Es war gut. Und weil das Kochbuch gibt es schon lange. Oder? Andere Menschen haben eine gute Erfahrung gemacht und gesehen, dass das Essen gelingt, was in diesem Rezept steht. Jetzt frage ich dich, was ist aber, wenn das Rezept schon 1500 Jahre alt ist? Immer noch gut. Ich sage dir noch was. Es ist sogar besser, weil es sich so lange bewährt hat. Ein Essen zu kochen, das man schon zu Römerszeiten gekocht hat, hey, das kann nur gut sein, weil es hat bis heute Bestand gehalten. Amen. Und jetzt sage ich dir etwas anderes. Das da ist dein Rezeptbuch für dein Leben. Die Bibel, das Wort Gottes, ist dein Rezeptbuch. Weshalb vertrauen Menschen diesem Buch nicht? Weißt du, es ist sehr interessant. Du kannst jedes Buch jemandem geben zu lesen. Du kannst jede blöde Zeitung irgendeinem Hochstudierten geben oder einem Dummkopf. Man frisst das Zeug förmlich, oder? Man verschlingt die Zeitung am Morgen, das ist schon wie ein Gott, oder? Ich muss die Zeitung lesen, ich muss wissen, was geschieht, sonst bin ich nicht im Bild, da kann ich nicht mehr tratschen und schwatzen und plaudern. Aber kommst und sagst da, ja, das ist ja ein uraltes Buch, das haben ja viele Leute geschrieben, das wurde ja x-mal umgeschrieben und ja, und weiß ich was und dieses und jenes. Ich sag dir eins, das Buch der Bibel, also Bibel heißt ja Bücher und die Bibel umfasst 66 Bücher, das ist das älteste Buch, das wir haben. Nicht allein, es ist kein Zufall, dass das erste Buch, das gedruckt wurde, war die Bibel. Und durch die Bibel, Leute, will ich euch auch sagen, durch die Bibel haben wir heute eine einheitliche deutsche Sprache. Also aus nebenbei. Das kannst du sehen, wenn du den Luther-Film am Ende die Zeile noch liest, oder? Das wurde dadurch zustande. Ja, wir Schweizer, wir haben halt unseren Dialekt immer noch. Das macht nichts, Hauptsache wir verstehen Hochdeutsch. Und wir können es einfach ein bisschen reden. Auch wenn es ein bisschen sehr Schweizerdeutsch tönt, oder? Oder ein bisschen von der Ostschweiz, aber das macht auch nichts, oder? Gut. Ja, aber wisst ihr, was mir das sagt? Menschen vertrauen jedem Buch sofort, oder? Sie sagen, hey, ich sage, nimm das Kochbuch. Das ist super. Okay, probiere ich mal aus. Aber du kommst mit der Bibel. Menschen haben alle Ausreden. Seit Jahrtausenden versucht man, die Bibel zu zerlegen und zu beweisen, dass sie nicht stimmt. Auf der anderen Seite versucht man seit ewig zu beweisen, dass es stimmt. Aber weißt du was? Weshalb steckst du deinen Finger nicht einmal in die Steckdose? Einfach so mal zum Schauen. Ja. Oder sonst warte, bis du verzweifelt genug bist, bis du verloren genug bist und sagst, ich brauche Jesus Christus. Denn jemand, der am Ertrinken ist, ist dankbarer als einer, der eh schon auf dem Luxusdampfer segelt und das Gefühl hat, brauche ja nichts. Aber er sieht nicht, dass 500 Meter weiter hinten sind die Niagara-Fälle. Okay?